aber. Ja, liebe Geschwister, ich bitte euch vorab, passt auf, hier vorne ist so ein Kabel. Wenn ihr hier durch müsst, nicht, dass einer stolpert. Das wäre äußerst unglücklich und ungünstig. Ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder die Möglichkeit habe, zu euch zu reden. Wie immer bereite ich mich auf so eine Predigt vor, indem ich mir überlege, was könnte ein Thema sein, was aktuell ist, was könnte ein Thema sein, was uns voranbringt. Und ich bin in der Vorbereitung auf den Punkt gekommen, mich mit der Frage zu beschäftigen, also ich für mich persönlich, bin ich wirklich ein gutes Vorbild? Und in der Bibellese ist mir dann eine Persönlichkeit aufgefallen, die Joab heißt. Und in dieser Frage habe ich mich dann gestellt, wie viel Joab steckt auch in mir? Ich weiß nicht, wer von euch Joab kennt, wenn das sofort ein Begriff ist. Ich verspreche euch, nach der Predigt wisst ihr, wer Joab ist. Bin ich wirklich ein gutes Vorbild? Die Bibel beschreibt uns in seinem Wort eine Menge. Wenn man sich fragt, warum Gott uns sein Wort gegeben hat, wird ziemlich schnell klar, dass das Wort dafür da ist, um uns Weisheit zu schenken, Korrektur zu geben, Orientierung zu geben für alle unsere Lebensbereiche. Es beschreibt uns die Prinzipien, die Gott wichtig sind, und es zeigt uns auch, wie wir Gott gefallen können. Die Bibel ist eine Quelle der göttlichen Weisheit, die uns ein gottgefälliges Leben in Reinheit, Friedfertigkeit und Barmherzigkeit zum Ausdruck. Die Bibel ist auch ein Leitfaden, was uns zeigt, wie wir Weisheit erlangen können. Und so ist es auch so, dass die Bibel viele, viele Menschen beschreibt. Die einen sollen uns als gutes Vorbild dienen und die anderen sollen uns als Warnung dienen. Und nicht umsonst werden bestimmte Persönlichkeiten wirklich im Detail beschrieben, weil sie uns was zu sagen haben. Es ist nicht nur ein Geschichtsbuch in diesem Fall, sondern wir sollen aus den Charakteren dieser Menschen lernen. Die Lebensführung dieser Menschen kann uns in vielerlei Hinsicht wirklich eine gute Lehre sein. Das gute Beispiel nehmen und das schlechte versuchen zu vermeiden. Wer ist das beste Vorbild? Ganz klar, unser Herr Jesus. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Er ist ein perfektes Vorbild für eigentlich alles, was uns betrifft. Aber wenn man auch die Thematik bedingungslose Liebe, Gehorsam, Mitgefühl und Demut betrachtet, gibt es keinen Menschen, der jemals gelebt hat, der hier vorbildlicher war. Arthur hat uns im ersten Teil sehr eindrücklich erzählt und beschrieben, wie Jesus am Kreuz auch noch gedient hat. Selbst im Leid, wo er schon eigentlich am Ende sein könnte, seiner Lebenskraft. Selbst da hat er noch gedient und hat einen Menschen dazu bewegt, ihm zu folgen. Also Jesus, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, ist das absolute Vorbild. Aber es gibt noch andere Vorbilder, die wir uns auch wirklich zum Beispiel nehmen können. Und zwar ist Abraham ein sehr gutes Vorbild, nicht nur für uns Christen, auch im Judentum und im Christentum ist er anerkannt als Vorbild im Glauben. Kaum ein Mensch in der Bibel wird in dieser Richtung als Vorbild genommen, außer Abraham. Er war gehorsam, vertraute Gott, egal wie schwierig es wurde. Er hat nicht zurückgeschreckt. Aber Abraham steht auch noch für was anderes, und zwar als Vorbild für Selbstlosigkeit und Freigebigkeit. Was meine ich damit? Jeder kennt die Begebenheit in der Bibel, wo sich Abraham mit den Neffen Lot diskutiert und austauscht. Beide waren große Hirten, beide hatten eine große Herde und das Weideland, das gute Weideland, reichte nicht für beide Hirten aus. Unter den Männern gab es deswegen immer wieder Streit, wer das Land für sich behaupten darf. Und dann hat Abraham, der Ältere und der Ranghöhere, also der Wichtigere von beiden, Folgendes gemacht. Er bat Lot um ein Gespräch und sagte Lot, wir wollen doch nicht streiten wegen sowas. Sag du, was du willst, welches Land du möchtest und ich nehme das andere. Also Abraham hat hier gezeigt, was es heißt, selbstlos zu sein und freigebig zu sein. Er hat Lot die Wahl überlassen. Und was hat Lot gemacht? Das ist vergleichbar, wenn ich jetzt an sowas denke, ich bin gerade am Essen, es gibt Nachtisch und da gibt es die letzten zwei Stück Kuchen. Ein großes und ein kleines Stück Kuchen. Und der Erste, der dran ist, nimmt sich jetzt das Stück. Was glaubt ihr, wie viele das kleinere Stück wählen würden? wahrscheinlich die Minderheit. Die meisten würden das größere Stück wählen. Und so war es auch hier. Lot hat die Chance gehabt zu wählen. Er wurde ja gefragt, er hat sich ja nicht aufgedrängt und hat natürlich das fruchtbarere Land genommen. Und das Schöne ist, für Abraham war es okay. Der hat da keinen Stress mit gehabt. Das war vollkommen okay für ihn. Nimm es, Hauptsache wir streiten nicht. Dass Gott am Ende entschieden hat, wer trotz allem die bessere Wahl getroffen hat, das wissen wir auch aus der Bibel. Aber ich finde das fantastisch zu sehen, wenn wir über Abraham denken, dass wir wissen, das war ein großer Mann im Glauben, aber er war auch ein großer Mann in der Selbstlosigkeit. Hauptsache kein Streit. Und die Frage, die wir uns dabei stellen könnten, ist immer, warum fällt es uns Menschen oft schwer, dem anderen die erste Wahl zu überlassen? Denk mal über diese Frage nach. Das ist tatsächlich so. Also wenn ich über mich nachdenke, ich tue immer auf demütig und total toll. Aber wenn es dann hart auf hart kommt und ich dann die Möglichkeit habe, das zu bekommen, wie oft bin ich derjenige, der sagt, ich bleibe jetzt zurück und lasse den anderen die erste Wahl? Eine gute Frage, über die es sich auch lohnt nachzudenken, aber es ist nicht das Thema heute. Aber Abraham, ein gutes Vorbild, an dem man sich wirklich richten kann. Ein weiterer war David. Er war begabt, kreativ, machte leider auch viele Fehler, aber er stand doch dazu. Er hat die Fehler, die er begangen hat, auch wirklich offenkundig gemacht. Er hat sie nicht dahinter versteckt, nahm die Herausforderung an, hat auch die Konsequenzen getragen und war trotzdem Gott immer treu. Nathan, ein weiterer Mensch, über den man gern nachdenken kann. Nathan hatte den Mut, seinem König zu sagen, dass er Mist gebaut hatte. Er hatte den Mut, David zu sagen, das, was du getan hast, war nicht in Ordnung. Und hat das auch so gelöst, dass es sehr weise war. David musste anerkennen, okay, er hat recht. Er konnte nicht, wie vielleicht menschlich reagiert wird, den Mann köpfen oder sagen, das tust du mir nicht an, ich bin dein König, sondern er hat das so geschickt gemacht, Nathan, dass David erkennen musste, ich habe einen Fehler gemacht. Also auch da, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen und stellen fest, dass wir eigentlich bestimmte Themen ansprechen müssen, weil da einiges schief läuft, kann man sich an so einen Nathan orientieren. Wie hat er das denn damals gemacht? Und auch dementsprechend auch versuchen, ein gutes Vorbild zu sein. Es gibt in der Bibel noch ganz, ganz viele andere Menschen, die man jetzt aufzählen könnte, die uns in einer gewissen Art und Weise als Vorbild dienen können. Hiob zum Beispiel war ein Mensch, der fähig war, auch im größten Leid und in der Ungerechtigkeit aus seiner Sicht betrachtet, an Gott festzuhalten. Er hat Gott nicht verstoßen, als es dann bergab ging. Ein ganz großer Mann für mich. Salomo war bekannt dafür, dass er, als er die Wahl hatte, sich alles zu wünschen, hat er sich Weisheit gewünscht und nicht Reichtümer, weil er wusste, Weisheit ist das Größte, was man sich wünschen kann. Und Paulus steht für seinen Lebenswandel, ein Mensch, der in der Lage ist, um 180 Grad sich zu drehen, vom Saulus zum Paulus zu werden. Das hilft mir immer wieder, auch heute noch, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme oder meine Freunde, auch meine guten Freunde, wo ich denke, das kann da nie funktionieren, der wird sich nie bekehren, das ist unmöglich. Und dann fällt mir wieder Paulus ein. Wenn es für einen Paulus möglich war, sich zu bekehren, warum sollte es nicht für meinen besten Freund möglich sein? Petrus, der ein sehr stolzer Mensch war, und wie wir in der Bibel lesen, auf einmal sehr demütig geworden ist. Und so gibt es viele, viele andere, die man jetzt aufzählen könnte, die die Bibel beschreibt, um mir klarzumachen, worauf es ankommt und von diesen Menschen zu lernen. Wenn man Jesus als Maßstab nimmt, denkt man sich immer, das ist unerreichbar für uns. Aber die Namen, die ich gerade genannt habe, sind Menschen wie du und ich. Die haben halt nur 2000 Jahre vorher gelebt oder noch weiter weg. Aber es sind Menschen wie du und ich. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, wo wir achtsam sein sollten. Der Teufel zum Beispiel oder auch Satan oder Widersacher genannt, ist ein gefallener Engel, der alles eigentlich hatte. Der sich aber gegen Gott erhob und zur Quelle des Bösen wurde. Das ist ein Beispiel für jemanden, der eigentlich alles hat, aber dem es nicht reicht. Dem reicht es einfach nicht, der möchte mehr. Das Ergebnis sehen wir hier und das kann auch uns betreffen, wenn wir eigentlich vermeintlich alles haben, aber trotzdem nicht zufrieden sind und weitergehen wollen. Da ist die Gefahr genauso groß, dass wir fallen. Er sündigte gegen Gott und wurde oder ist in die Geschichte eingegangen als die Quelle des Bösen. Ein anderes Beispiel für einen Menschen, den man nicht nachahmen sollte, ist Kain. Er war der erste Mensch, der seinen Bruder Abel aus Eifersucht getötet hat, was ihm auch zum ersten Mörder der Geschichte macht. Eifersucht. Grund für einen Mord. Wir wissen, dass Eifersucht eine sehr gefährliche Sache sein kann. Sie kann zu Vertrauensverlust führen, sie kann Konflikte herbeiführen, Sie kann auch so weit gehen, wenn sie ganz brutal ist, dass sie zu aggressivem Verhalten führt. Kain wurde aggressiv. Nicht, weil Abel was falsch gemacht hatte, sondern einfach, weil er eifersüchtig war. Jetzt stellt euch die Frage, auf wen ihr alles eifersüchtig seid. Müsst ihr jetzt nicht sagen, aber wenn man sich so überlegt, was gibt es da für Menschen, die Sachen können, die ich auch gern können würde. Die in der Lage sind, sich schnell Sachen zu merken und ich muss dann pauken ohne Ende. Die es schaffen, eine Partnerschaft zu finden, die wirklich perfekt ist und ich kriege keinen Partner zustande. Die es schaffen, sich im Job zu entwickeln und ich tue mich schwer. Wenn ihr sowas als Gedanken habt, denkt an Kain, wie gefährlich das sein kann. Vergleicht euch nicht mit anderen und denkt daran, Eifersucht ist ganz, ganz schwierig. Aus Eifersucht wurde Kain zum Mörder. Also eine Person, die man nicht unbedingt nachahmen sollte. Judas Iskariot wird auch bekannt, auch heute noch. Über 2000 Jahren weiß fast jeder, wer das war. Er steht als Sinnbild des Verrats. Als Synonym für hinterhältiges Verhalten. Als jemand, der dazugehört, aber dann trotzdem seine Sachen gedreht hat, so wie er wollte. Der für wenig Geld den Herrn Jesus verraten hat. Wie oft verraten wir irgendjemand, bewusst oder unbewusst? Also auch da, nicht umsonst wird seine Geschichte hier beschrieben, weil sie uns was beibringen soll. Und das ist meine Bitte, dass er, wenn er die Bibel liest, immer genau in diese Richtung auch denkt. Ein letztes Beispiel für einen Mann, den man nicht nachahmen sollte, ist zum Beispiel Simon der Zauberer, der sich hat durch die Kraft Philippus, durch seine wirksame Predigt, hat er sich taufen lassen. Er gehörte zur Gemeinde. Aber später versuchte er, die Gabe des Heiligen Geistes durch Geld von den Aposteln zu kaufen. Er wollte das, was die anderen konnten und war bereit, dafür Geld zu zahlen. Für mich ist das ein Beispiel, Simon der Zauberer, für einen Namenschristen. Jemand, der von sich behauptet, Christ zu sein, aber in Wirklichkeit gar nicht weiß, was Christsein bedeutet. Für jemanden, der zwar Christus nachfolgen will, aber nicht, weil er Christus liebt, sondern weil er sich selbst im Vordergrund stellen will, weil er davon profitieren will. Sein Herz war nicht aufrichtig vor Gott. Und da hat ihm auch die Taufe nichts geholfen. Er hat sich ja taufen lassen. Er hat ja bekannt, ich gehöre zu Christus. Aber sein Leben, seine Taten, sein Charakter hat gezeigt, dass das nicht stimmte. Auch da, wenn wir über Menschen nachdenken, die von sich behaupten, Christen sein, sollten wir an Simon den Zauberer denken und ihr Leben mal analysieren. Und auch den Mut haben wie Nathan, wenn es dann notwendig ist, auch mal nachzuhaken und zu fragen, bist du denn wirklich Christ? Hast du wirklich verstanden, um was es geht? Wieso kannst du dich dann so verhalten? Das passt doch nicht zusammen. Wisst ihr, das ist das, was die Bibel mit seinen Persönlichkeiten auch unter anderem uns beibringen möchte. Er schildert uns Geschichten, er schildert uns Begebenheiten, die uns zum Nachdenken bringen sollen, aber nicht nur über die anderen, sondern auch über uns selbst. Und jetzt komme ich zum Thema. Heute reden wir über Joab. Ich habe schon vorhin einen kleinen Check gemacht, habe jemanden gefragt, ob sie weiß, wer Joab war, und der Check wurde wirklich erfüllt, übererfüllt. Philomena habe ich gefragt und sie konnte mir sofort beantworten, wer das ist, was er getan hat. Vielleicht brauchst du die Predigt heute gar nicht mehr, weil du schon informiert bist, aber sie wusste, wer Joab ist. Wer ist Joab? Und soll er uns heute zum Vorbild dienen oder eher zur Mahnung? Das ist die Frage, um die es heute gehen soll. Joab war ein sehr wichtiger Mensch. Joab wird in der Bibel ziemlich gut beschrieben. Von seiner Jugend ist nicht viel zu sehen, nicht viel zu lesen. Wir wissen lediglich, dass er während der Regierungszeit von Saul, von König Saul, zum Mann heranwuchs. Er war also noch ein Kind, der dann später sich entwickelt zu einem Mann. Die Mutter von Joab war Zeruja, die Schwester von König David. Zu der Zeit war er aber noch nicht König. Aber man kann sagen, dass eigentlich Joab ein Neffe von David war. Joab hat zwei Brüder, Abisai und Asael. Wer sein Vater ist, können wir aus der Bibel so nicht entnehmen. Aber man kann schon sagen, dass Joab von seiner Stellung her, von seinem Stammbaum, zum Mitglied des Stammes Juda gehörte und schon, wie die Geschichte es zeigen wird, ziemlich eng mit König David war. Warum wird Joab so detailliert beschrieben? Als die Königherrschaft von König Saul sich dem Ende neigte und Davids Sympathiewert immer besser wurden und er umstieg, wurde König Saul stocksauer. Er war wirklich betrübt. Er mochte David eigentlich. Aber da sind wir beim Thema Eifersucht. Aus Eifersucht konnte er diesen Menschen nicht mehr ausstehen. Er merkte, dass das Volk David mehr liebte als sich. Und das war der Grund, warum Sauls Sympathiewerte zu David sanken. Es ging so weit, dass er genauso wie Kain was gemacht hat. Er den Plan pflegte und wollte David umbringen. Das war für ihn ganz klare Sache. Daher musste David vor seinem König Saul fliehen und versteckte sich unter anderem in der Höhle Adullam. Adullam war damals eine antike Stadt, die sich ca. 36 Kilometer südwestlich von Jerusalem befand. In dieser Zeit, als König Saul David töten wollte und David floh, da kommt Joab und seine Geschwister ins Spiel. Die drei stießen zu David und versuchten damit klarzumachen, wir stehen zu dir, Onkel. Egal, was der Saul mit dir macht, wir wollen dir nahe sein und schlossen sich seit diesem Punkt an. Also auch eine sehr nicht ungefährliche Sache. Denn ihr wisst ja, wie es so ist, wenn man mit den Verrätern zusammen kooperiert, hängt man damit drin. Aber die drei, denen war es egal. Die haben sich gesagt, nein, Onkel, du hast aus unserer Sicht nichts Falsches getan, wir möchten dementsprechend dir beiseite stehen. Und so sind sie dann zu ihm gegangen und haben sich mit ihm verbündet. Recht schnell entwickeln sich alle drei Brüder zu sehr wichtigen Stützen für David. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen menschlichen Fähigkeiten oder auch Gaben, die sie von Gott bekommen haben, dienen sie David und werden schließlich zu ganz wichtigen Schlüsselfiguren in Davids späteren Wirkungskreis. Und da gibt es einen dieser drei Brüder, der hervorsticht, der noch besser ist als die beiden, die auch schon super sind. Und zwar ist das Joab. Er selbst wird erkennbar, dass er Fähigkeiten besitzt, die David überzeugt haben. Auf so einen Mann hat er gewartet. Und so ist es auch heute. Wie oft suchen wir Menschen, die uns weiterbringen? Wie oft suchen wir Menschen, die uns helfen können? Wie oft suchen wir Menschen bei ganz banalen Sachen, wie zum Beispiel Renovierung unseres Hauses oder Garage ausräumen? Und wie oft suchen wir auch Menschen, die uns geistlich weiterbringen, die uns den Rücken frei halten? Das ist eine lebenslange Aufgabe, dass man sich mit Menschen verbinden möchte, die einem wirklich helfen können. Und so war es auch bei David. Er hat erkannt, ich bin in einer schwierigen Situation, der König will mich umbringen. Und da war er für jeden dankbar, der ihm geholfen hat. Und Joab und seine Brüder waren dabei und Joab selbst, wie gesagt, hatte ganz besondere Fähigkeiten. Und welche Fähigkeiten waren das ganz konkret? Da möchte ich euch die drei Fähigkeiten aufzeigen, die aus Sicht David sehr wichtig waren. Joab war ein genialer Diplomat. Joab war absolut loyal und er war ein außergewöhnlicher Siegertyp. Das waren so drei Eigenschaften, die sich ziemlich gut herausgearbeitet haben, wo dann David sagte, auf diesen Menschen muss ich bauen. Ich möchte jetzt gleich auf die einzelnen Eigenschaften nochmal mit Beispielen eingehen, dass ihr wisst, was damit gemeint ist. Aber vielleicht vorab, das waren drei Eigenschaften, die jeder für sich wirklich gut gebrauchen kann. Immer dann, wenn David in schwierigen Personalangelegenheiten war oder Sachen klären musste, brauchte er einen Diplomaten. Und das war Joab. Joab war immer da für ihn. Aus Sicht Davids war immer Verlass auf ihn. Wenn er ihm was übergeben hat, wusste er, die Mission wird erledigt. Und so haben wir ein Beispiel, kein sehr schönes, aber es war ein Beispiel, wo David Ehebruch mit Bathsheba begangen hat. Wir kennen die Geschichte. Er hat gesündigt, wollte unbedingt diese eine Frau haben, die verheiratet war. Er wusste, dass es verboten ist, aber er konnte sie nicht beherrschen. Er hat mit dieser Frau Ehebruch begangen. Was dann passieren musste, war klar, diese Frau wurde schwanger und jetzt ging es darum, eine Lösung zu finden für diese blöde Situation, weil er wollte ja nicht, dass das rauskommt, dass David mit einer Frau eines anderen Geschlechtsverkehr hatte und so dementsprechend auch sie in eine Lage versetzt hat, die nicht gut war. Und was hat er gemacht? Er bat Joab, der zu dieser Zeit schon General war, David hatte ihn zum General seiner Armeen befähigt, er bat Joab um Unterstützung. Uria, der Mann von Bathsheba, war im Krieg, war an der Front und sein Plan war es ursprünglich, also der Idealplan war, schick Uria, Joab, zurück nach Hause. Er wird mit seiner Frau dann mit Sicherheit schlafen, was jeder machen würde Und dann wird sie schwanger und er wird nie verdächtigen, dass ich derjenige war, der eigentlich seine Frau geschwängert hat, sondern das war er selber. Wir wissen, dass der Plan nicht aufging. Uria hat aus Gehorsam und aus Solidarität zu seinen Mitsoldaten nicht mit seiner Frau geschlafen. Also ein ganz toller Mensch, der sich gesagt hat, ich kann jetzt hier nicht Vergnügen haben, wenn meine Brüder und Schwestern jetzt hier im Krieg sind. Und hat dementsprechend sich nicht darauf eingelassen. Und so wurde der Plan A vereitelt und es musste ein zweiter Plan her, der natürlich noch böser war als der erste. Weil der zweite Plan war dann, dass der General versuchen musste, sicherzustellen, dass hier in Uria nie wieder zurückkommt nach Hause. Er musste also an der Front sterben. Das war sein Todesurteil. Da er gehorsam war, da er solidarisch war zu seinen Soldatenkollegen, hat er mit seinem Leben büßen müssen. Und der General Joab war sich da nicht zu schade. Er wollte diesen diplomatischen Vorfall unbedingt verhindern und hat dann alles dafür getan, dass sein König mit ihm zufrieden ist. Und so war es dann auch. Er hat das so geregelt, so gemanagt, dass Uria an der Front von den Ammonitern getötet wurde. Und somit konnte er wieder mal sagen, ich habe zuverlässig geliefert, David. Auf mich ist Verlass. Ein anderes Beispiel für seine diplomatischen Künste war zum Beispiel, als Absalom in Ungnade gefallen ist. Absalom, ein Sohn Davids, hat seinen Bruder ermordet. Und seit diesem Zeitpunkt gab es eine ganz, ganz schlimme Situation. Ein sehr angespanntes Verhältnis zwischen Absalom und seinem Vater. Was war passiert? Absaloms Halbbruder Amnon hat die Schwester von Absalom, Tamar, vergewaltigt und somit entehrt. König David war darüber sehr zornig, dass sein Sohn das getan hat, aber er hat nichts getan. Er hat nicht reagiert. Er hat das einfach geduldet. Er hat geduldet, dass sein Sohn seine Tochter vergewaltigt und somit entehrt hat. Für den Bruder Absalom war das aber unertragbar. Das konnte er so nicht hinnehmen, dass seine Schwester Unrecht getan wurde und dass der Vater nicht mehr reagiert. Es einfach so laufen lässt. Alles okay. Und hat dann selber Hand angelegt und hat dafür gesorgt, dass sein Bruder, sein Halbbruder Amnon, getötet wurde. Er hat seine Knechte befähigt, diesen Menschen aus dem Weg zu räumen, weil er es nicht ertragen konnte, was er seiner Schwester Tamar angetan hat. Dann bekam er es aber wieder Angst zu tun, weil er wusste, dass Amnon ein sehr beliebter Sohn von David war. Und er dachte, Papa wird sich jetzt rächen an mich, also musste er fliehen. Und so ist es auch gewesen, dass er geflohen ist, weil tatsächlich König David super sauer war. Und er hat den Rest seines Lebens um seinen Sohn Amnon, der seine Tochter vergewaltigt hat, getrauert. Und so ist er geflohen und war dann lange Jahre weg. Ich glaube, ganze 3 Jahre war er weg. Und wie es so ist, wenn die Zeit vergeht, passiert Folgendes. Nach 3 Jahren hat sich die Zeit ein bisschen beruhigt. David sehnt sich wieder zurück, seinen Sohn zu sehen. Aber Joab wird klar, das werden die beiden nicht alleine geregelt kriegen. Da ist die Verbindung ist so unterbrochen zwischen David und seinem Sohn. Da muss einer helfen, damit das wirklich passiert. Er hat schon gespürt, dass er gerne den ersten Schritt machen möchte, aber er hat es nicht geschafft. Und so sehen wir es ja auch, dass wir so Beziehungen sehen, wo eigentlich beide sich mögen, beide sich lieben, beide füreinander was empfinden, aber die kriegen beide nicht die Kurve. Wenn da nicht einer dazwischen geht und ein bisschen unterstützt, wird das nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe da einige Beispiele gerade im Kopf, wo man da Hand anlegen muss und das Ganze in Bewegung bringt. Und das hat Joab gemerkt. Er war da sehr, sehr feinfühlig. Er hat sofort verstanden, da ist was, aber die schaffen es alleine nicht. Also hat er sich da eingemischt und hat eine Geschichte erfunden, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Die könnt ihr aber lesen in 2. Samuel 14, Vers 19. Er hat eine Geschichte erfunden mit dem Ziel, dass der König David seinen Sohn Absalom letztendlich verzeiht und auch Gnade erweist. Und Joabs Plan ging auf. Es ging wieder auf. Am Ende hörte König David auf Joab und ruft seinen Sohn Absalom wieder zurück ins Land und schließt sie auch in seine Arme. Das lesen wir in 2. Samuel 14, Vers 33. Also auch hier bei der Familienzusammenführung hat Joab wieder geliefert und hat es wieder genial gelöst. Joab ist nicht nur ein genialer Diplomat, sondern auch ein Siegertyp. Ein, dem nimmer alles gelingt. Schon in der ersten großen Schlacht, die in 2. Samuel 2 beschrieben wird, erringt Joab einen grandiosen Sieg. Es ist die Zeit, als König Saul schon tot war, aber das Volk noch gespalten. in Israel, in den Nordstämmen und in Juda, Südstammen. Die haben also gestritten um die Vorherrschaft. Wer soll jetzt der wahre König werden? Da war die eine Gruppe um Iboset, das ist der Sohn Sauls, auf Seiten Israels. Und auf der anderen Seite war David, die für den Stamm Judas standen. Diese beiden haben sich bitterlich bekämpft, haben bitterlich wirklich schlimme Schlachten geschlagen. Und es herrschte tatsächlich ein ganz harter, böser Bürgerkrieg. Am Ende war es aber so, dass die Armee von Joab gewonnen hat. Also Juda gewinnt, die Armee von Abners, von Israel verliert. Und somit hat auch hier wieder Joab gezeigt, was er für ein toller, siegreicher General ist und konnte seinem Herrn David Ehre erweisen. Selbst als General in einem Zwei-Fronten-Krieg, selbst da hat er gezeigt, was er drauf hat. Denn sowohl die Syrer als auch die Ammoniter haben damals gegen Israel gekämpft. Dann war Israel schon wieder vereint, wurden also umzingelt. Und selbst da, in dieser zwickligen Situation, findet Joab einen Weg, einen Sieg zu erringen. Also selbst ein Zwei-Fronten-Krieg hat ihm nicht wirklich Angst gemacht. Und so gibt es andere Kriege, die er letztendlich gewonnen hat. Ich möchte jetzt gar nicht alle ausführen. Aber wichtig ist für mich zu wissen, es war ein Mann, dem man alles zutrauen konnte und der immer geliefert hat. Sowohl als Diplomat, als auch als General. Es wird nicht eine Schlacht in der Bibel beschrieben, in der Joab jemals verloren haben sollte. Er hat immer gewonnen. Er hat immer die richtige Taktik gehabt, er hat immer die richtige Antwort gehabt, egal wie verzwickt die Sache war. Selbst als die Israeliten von innen heraus einen Putschversuch hatten, das waren ja zweimal, war das so, hat er immer richtig reagiert. Also wirklich ein General, den man sich nicht besser wünschen kann. Ein Mann, auf den wirklich Verlass ist. Ihr merkt, ich komme so langsam in Schwärmen für Joab, ne? Joab war nicht nur ein guter Diplomat, nicht nur ein guter Siegertyp, er war auch darüber hinaus total loyal. Eine Eigenschaft, die man heutzutage super, super selten findet. Der loyale General hat nie darüber nachgedacht, die Fronten zu wechseln, egal wie aussichtslos die Lage für David war. Für ihn war klar, in guten und in schlechten Zeiten werde ich immer bedingungslos für David einstehen. Das war von Anfang an so, als er noch mit seinen beiden Brüdern das erste Mal in die Höhle Abdalon ging, um seinen Onkel zu beschützen. Als er noch nicht mal König war, zu der Zeit war David noch nicht mal König. Und selbst da hat er für sich entschieden, ich möchte diesem Mann bedingungslos folgen. Und das ist eine Eigenschaft, liebe Geschwister, die wünscht man sich wirklich. Die wünscht man sich von seiner Ehefrau, von seinem Ehemann, die wünscht man sich von seinen Kindern, von seiner Familie, von seinen Freunden, zu wissen, ich kann sicher sein, die fallen mir nicht in den Rücken, wenn es schwierig wird. Joab hat bewiesen, dass er ein solcher Mann war. Auch später, wie ich schon gesagt, als zum Beispiel Absalom oder Sheba versucht hatten, einen Putschversuch von innen heraus zu betreiben, hat er gegengehalten. Und ihr müsst wissen, so ein Putschversuch läuft ja nicht einfach so ab. Man sucht sich Verbündete, man verspricht den Leuten irgendwas, wenn du auf meiner Seite bist, kriegst du das. Und dann lass ihn fallen, der ist schon so auf den abfallenden Ast. Also man muss ja handeln. Du machst ja nicht einfach so einen Putschversuch, das muss ja vorbereitet sein. Und geht davon aus, dass Joab viele Angebote bekommen hat, weil er derjenige war, der die größte Macht noch hat im Land. Er war ja der General der Armee. Egal, was man ihm versprochen hat, egal, was man ihm in Aussicht gestellt hat, er hat immer gesagt, nein, ich bleibe meinem König, meinen Onkel David treu. Und wir wissen alle aus der Geschichte der Menschheit, wie oft und wie schnell wir Menschen in der Lage sind, die Seiten zu wechseln. Das sieht man bei Kriegen, wenn man auf einmal mitkriegt, dass der Krieg nach hinten losgeht, wir verlieren den Krieg, dann versucht man noch, die Seiten zu wechseln, um damit nicht noch mehr bestraft zu werden. Das kann man immer wieder sehen. Das sieht man aber auch bei einem Chef. Ich merke, mein Chef geht bald, der Neue macht sich schon warm, dann hänge ich bei dem neuen Chef natürlich. Denn der kann mir ja noch helfen, der andere ist ja weg, das ist ja Geschichte. Das ist auch bei Freunden so, die in Ungnade fallen, wo man merkt, okay, der kann mir auch nicht mehr helfen. Also wir Menschen sind dafür wirklich prädestiniert, unloyal zu werden, wenn es uns zum Vorteil ist. Wir Menschen hängen und kleben oft an der Macht, an den Ansehen und tun alles dafür, da dran zu bleiben, Joab hat das anders gemacht in diesem Fall. Er hat sie nicht darauf eingelassen, er hat seinen Herrn loyal gedient und wäre auch mit ihm zusammen gestürzt. Also, ein erfolgreicher General, ein erfolgreicher Diplomat und dazu noch 100% loyal. Was kann man sich als König, als Verantwortlicher, als Freund noch besser vorstellen? Eigentlich ein Traumtyp. Jetzt die Frage an uns, die Frage an mir. Wie viel Joab steckt in mir? Meinen wir nicht auch manchmal, dass wir bereits einige Siege für unseren Herrn Jesus Christus errungen haben? Dass wir einen sehr guten Job in der Bibelstunde machen? Top Jugendleiter sind? Super predigen können? Den Büchertisch wie kein anderer aufstellt? Den besten Kaffee der Welt kocht? Meinen wir nicht auch manchmal, dass wir so sind wie Joab, die wirklich alles im Griff haben? Wie viel Joab steckt in dir? Wie viel Joab steckt in mir? Meinen wir nicht auch oft, dass wir gute Botschafter für unseren Herrn sind, da wir sein Evangelium sehr effektiv anderen Menschen schon bereits verkündet haben? Dass wir auch gute Diplomaten waren, da wir in unserer Gemeinde schon sehr oft Streits geschlichtet haben, wo zwei Brüder sich nicht grün waren, sind wir da gewesen und haben mit den richtigen Worten, mit der richtigen Taktik den Streit erfolgreich eliminiert. Sind wir nicht auch super loyal, weil wir diejenigen sind, die trotz der Schwierigkeiten in einer Gemeinde nicht weggehen, nicht die Gemeinde verlassen, trotzdem hier bleiben, egal wie schwierig es auch ist, wir sind treu und bleiben hier. Also das sind Fragen, die man sich oft stellt, glaube ich. Weil wir uns doch immer wieder auch hinterfragen, wie sind wir eigentlich? Und ich glaube persönlich, dass wir ziemlich oft sehr gut über uns denken und da wirklich die Realität oft vor Augen halten. Aber das ist ein anderes Thema. Aber Joab wusste, er ist das. Und jetzt passiert Folgendes. Die Bibel berichtet in Bezug auf Joab etwas, was mich sehr überrascht hat, was ich nicht erwartet habe. Ich habe ja gerade einen Menschen beschrieben, der perfekt ist. Augenscheinlich perfekt. Den man sich nur wünschen kann. Und trotzdem befiehlt König David bei der Schlüsselübergabe, bei der Staffelübergabe an seinen Sohn Salomo Folgendes. Er sagt zu Salomo, töte Joab. Bring ihn um. Wenn du auf deinen Vater hörst, bring ihn um. Und jetzt muss man sich fragen, wo steht das? Das kann doch gar nicht sein. Lass uns das mal zusammen lesen. Das steht in 1. Könige 2, Vers 6 und das bezieht sich auf Joab. Da sagt David, schlagt ruhig auf, wenn ihr aufschlagen wollt. Ansonsten steht es an der Wand. So handle nun nach deiner Weisheit und lass seine grauen Haare nicht in Frieden ins Todesreich fahren. Joab war schon alt, war schon sehr alt geworden. Und trotzdem sagt König David zu seinem Sohn, lass ihn nicht in Frieden ins Todesreich fahren. Also anders übersetzt, bring ihn um. Und dann stellt sich die Frage, also mir hat sich diese Frage gestellt, wie kann es sein, dass David bei der Staffelübergabe an seinen Sohn ihm so einen Befehl gibt? Was hat König David dazu getrieben, einen so vermeintlich unverständlichen Schluss zu treffen? Bei all den wunderbaren Charakterzügen, die Joab ohne Zweifel hatte, wir haben es ja vorhin gehört, Siegertyp, demütig, loyal, hat er doch eine persönliche Eigenschaft gehabt, die ihn tatsächlich komplett disqualifiziert hat. Er hat augenscheinlich alles gehabt, aber da war eine Sache, die war zu viel. Und diese eine Sache überragt alles und macht ihn als Diener für Salomo unbrauchbar. Was war die Sache? Bei all den tollen Eigenschaften, die Joab ohne Zweifel hat, hat er eins gezeigt. Er hat gezeigt, dass er sich selbst immer erst am Platz hatte und immer für sich beansprucht hat, die Nummer eins zu sein. David hat was durchschaut, was ich gleich zeigen werde, was viele erst nicht gesehen haben. Man hat ja nur seine Erfolge gesehen, aber man hat nicht die Beweggründe gesehen. Und David hat gemerkt, dass das, was Joab gemacht hat, eigentlich ein Ziel verfolgte, sich selbst groß zu machen. Es ging ihm immer um sich selbst. Er hat auf das richtige Pferd gesetzt, aber es ging ihm nicht um das Pferd, es ging ihm um sich. Und ich möchte euch da zwei, drei Beispiele zeigen, die das ziemlich deutlich machen, was David erkannt hat und sein Sohn dann auch geraten hat. Als zum Beispiel dieser große, heftige Bürgerkrieg zwischen Israel und Juda herrschte. Und Abner, das war ja der Heerführer der Israeliten, versucht hat, Frieden mit David zu schließen. Also zwischendurch hat Abner gemerkt, das wird nichts werden, ich möchte mit David Frieden schließen. Und sich David gefreut hat, weil er wusste, endlich hört dieser Krieg auf und wir werden weitere Todesopfer nicht mehr haben, passierte Folgendes bei Joab. Die Alarmglocken gingen an. Er hat gehört, dass sein Gegner zu seinem König gegangen ist und ihm Frieden angeboten hat. Was passierte dann? Menschlich? Er hat einfach nur weitergedacht. Wenn jetzt Abner kommt, Frieden herrscht, dann sind wir ja zwei Heerführer, Abner und ich. Da ist einer zu viel. Gibt es ja nur eine Armee. Also hat er für sich entschieden, diesen Abner umzubringen. Er wollte, dass er kein Konkurrent für ihn wird, hat einen Plan geschmiedet und wenige Stunden später war Abner tot. Und er hatte seinen Posten wieder gesichert. Das war auch Joab. Ein anderes Beispiel. Als später David aus verschiedenen Gründen, er ist ja König gewesen, er konnte entscheiden, was er wollte, Amasa, den Cousin Joabs, zum neuen Heerführer der Armee ernennen wollte und somit Joab absetzen wollte, er hatte seine Gründe, ich kenne die Gründe jetzt nicht, hat auch Joab reagiert. Und zwar wie? Nach dem gleichen Muster. Er kommt den ahnungslosen Amasa entgegen, tut so, täuscht ihn eine freundschaftliche Umarmung an und nimmt dann ein Schwert und rammt ihn jetzt in den Bauch. Er tötet seinen Widersacher wieder. Er hatte gehört, David hat was vor, ich muss den aus dem Weg räumen. Es kann nur eine Nummer eins geben und das bin ich. Er tolerierte neben sich keinen anderen und somit bleibt er auch der Heerführer und hat den Aufstand gegen Scheba später sogar auch noch besiegt. Aber Fakt ist, er hat sich eben nicht seinem König untergeordnet, der einen anderen Plan hatte. Er hat seinen eigenen Plan draus gemacht. Er hat nicht akzeptiert, die Nummer zwei zu werden und hat dann letztendlich auch noch hinterlistig einen freundschaftlichen Gruß vorgetäuscht, um diesen Mann dann auszuräumen und ihn zu töten. David durchschaut Joab immer besser. Spätestens jetzt versteht David, dass Joab im Grunde nicht ihm als König dient, sondern seinen eigenen Thron verteidigt. Und dass der König David natürlich das nicht akzeptieren kann, steht außer Zweifel. Und somit ist das verhängte Todesurteil jetzt unter diesen neuen Erkenntnissen vollkommen nachvollziehbar. Kommen wir wieder zu uns. Wie viel Joab steckt in mir? Was geht in mir vor, wenn in der Gemeinde andere glänzen und mich keiner beachtet? Bei mir, in meinem konkreten Fall. Wenn Leute hier predigen, die viel besser predigen als ich. Wenn ich so Stimmen höre, die da heißen, boah, die Predigt von denen und denen, ich mache jetzt bewusst keine Namen, die war wirklich toll. Und keiner sagt, dass meine Predigt toll war. Also jetzt bitte nicht nach der Gemeinde kommen und sagen, dass ich eine tolle Predigt gehalten habe. Das will ich jetzt nicht damit bezwecken. Aber die Frage ist doch, was passiert in mir, wenn ich merke, dass da jemand heranwächst, dass da jemand ist, der besser ankommt als ich? Hält mich das locker oder plane ich da schon Sachen? Ich hoffe nicht. Würde ich freiwillig in der Gemeinde Aufgaben übernehmen, die nur Gott sieht, die nur er mitbekommt und keiner von euch? Würde ich das machen? Oder geht es mir eigentlich darum, dass wenn ich schon was tue und mir meine Zeit opfere, dann muss das auch jeder mitbekommen? Ich will ja glänzen. Kann es sein, dass all mein Tun und Wirken dem Ziel dient, mich selbst zu verwirklichen und nicht meinen Gott zu verwirklichen? Haben wir uns das schon mal gefragt, warum tun wir eigentlich die Sachen, die wir tun? Kann es sein, dass ich jetzt gar nicht wissen will, was Gott für mein Leben hier auf dieser Erde geplant hat, sondern ich allein meine Ziele verfolgen will Wir haben es vorhin gesungen. Gott hat einen Plan für uns. Aber interessiert mich sein Plan für uns überhaupt? Oder geht es mir darum, dass ich meinen Plan, den ich für mich gemacht habe, verwirklichen will? Kann es sein, dass der Bibelvers in Johannes 3, Vers 30 wir nicht so ernst nehmen, wo es heißt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen? Wir lesen diesen Vers, wir denken darüber nach, wir besingen diesen Vers auch oft, aber in Wahrheit tun wir uns super schwer damit. Der Bibellehrer William MacDonald kommentiert diesen Vers unter anderem mit folgendem Satz: Wenn ein Diener Christi versucht, die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken, dann ist er seiner Aufgabe untreu geworden. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Gott teilt seine Ehre mit niemandem, liebe Geschwister, das muss uns klar sein. Wer nicht bereit ist, das Kommando seines Lebens wirklich Gott zu übergeben, wird wie Joab versagen. Wir haben erst am letzten Samstag bei der Taufe von Juicy und Melanie öffentlich gehört, wie zwei unserer Geschwister gesagt haben, dass sie ihr Leben in Gottes Hand geben wollen. Dass die Leitung für ihr Leben in Gottes Hand ist. Das heißt automatisch, dass es wirklich so ist, wie es gesagt ist. Er muss wachsen und ich muss kleiner werden. Dieses Versprechen, dieses biblische Prinzip gilt nicht nur für Juicy und Melanie, das gilt für uns alle, die wir uns wiedergeborene Christen nennen. Ist uns das eigentlich so klar? Also auch für mich und für dich. Trotz aller Verdienste, die Joab ohne Zweifel in seinem erfolgreichen Leben erwirkt hat, war er am Ende wegen einer einzigen, aber sehr bösen Eigenschaft von David entlarvt worden. Das gilt für uns genauso. Wir können Gott nichts vormachen. Ich kann euch was vormachen, vielleicht, was auch schon anstrengend genug ist. Aber ich kann Gott nichts vormachen. Und die Frage ist immer wieder, was will Gott von mir? Und was besonders wichtig ist, wann merkt man wirklich, wie jemand ist? Wenn man unter Druck steht. Joab hat nach außen ein glänzendes Bild abgegeben. Als er unter Druck stand und es ihm klar wurde, dass seine Position gefährdet ist, hat er sein wahres Ich gezeigt. Er hat Morde begangen, er war hinterlistig, er hat alles das getan, was notwendig war, um an der Macht zu bleiben. Wenn wir unter Druck geraten, wie verhalten wir uns dann? Wenn wir merken, dass wir immer unwichtiger werden, wie verhalten wir uns dann? Wie sieht unser wahres Ich aus? Wir müssen uns bewusst machen, liebe Geschwister, das kann uns auch treffen. Und es trifft uns auch bestimmt bei dem einen oder anderen Punkt. Der Apostel Petrus hat dieses Thema auch für sich bearbeitet. Wir wissen, dass Petrus auch jemand war, der sehr stolz war. Ein Mensch war, der von sich behauptete, alles in den Griff zu haben und für Jesus sterben zu wollen. Wie das dann weiterging in seinem Leben, wissen wir auch, wie kläglich er versagt hat, als es dann darauf ankam, als er unter Druck stand. Was ist dann passiert? Dann war es das mit der Herrlichkeit und Jesus und was auch immer. Da war er wieder ein ganz normaler Mensch, der versucht hat, sein Leben zu retten. Er selber schreibt aber in 1. Petrus 5, Vers 11, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Petrus hat verstanden, was Joab leider nicht verstanden hat. Er hat verstanden, dass alles, was Petrus hat, dass alles, was Petrus kann, er von dem Herrn erhalten hat. Darum will Petrus auch nicht mehr geehrt werden. Wem die Augen für diese Wahrheit aufgegangen sind, der erkennt, dass alles von Gott ist, dass alles durch Gott ist und darum auch alles für Gott sein muss. Er alleine verdient die Ehre, Ruhm und Herrlichkeit. Römer 11, Vers 36 sagt, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Liebe Geschwister, lasst mich mit diesem Satz abschließen. Ich weiß, dass wir alle Menschen sind und dass wir alle unsere Vorzüge haben, tolle Gaben haben, Eigenschaften haben, die man so mitbekommt, für die wir nichts können.
Der eine kann gut reden, der andere kann gut schlichten, der andere kann gut führen, der andere ist ein Organisationstalent, der andere kann gut mit Menschen, der andere kann gut dienen. Was wir aber nie vergessen sollten, liebe Geschwister, ist, dass das, was wir können, nicht von uns auskommt. Das war der Plan, den Gott mit uns hatte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, dass wenn uns einer sagt, und da bist jeder von uns anfällig, hast du toll gemacht, Francesco, hast du super gemacht, Francesco, das ehrt einen. Ich bin ja nicht der Größte, wie ihr wisst, körperlich. Aber das wird mich schon ein bisschen wachsen lassen, sowas. Das finde ich schon cool. Aber das ist eine Gefahr. Und das ist halt nicht cool, dass man das gut findet. Denn das, was wir tun, das tun wir allein für unseren Herrn. Und wenn wir einmal das für uns verstanden haben, dass das, was wir können, dass das, was wir tun, wir für ihn tun, dann ist es nicht mehr wichtig und die Gefahr von Eifersucht wird immer geringer. Dann brauche ich keine Eifersucht mehr, weil dann muss ich akzeptieren, dass Gott jemand anderen für eine andere Aufgabe für besser hält als mich. Und ich ordne mich unter und mache meinen Dienst. Das schenkt mir eine Menge Frieden. Wenn ich sehe, dass der eine das hat und ich nicht, dann ist es gut so, weil Gott das für mich so vorgesehen hat. Und ihr seht es auch an Abraham. Als Abraham so weise war zu sagen, Lot, such du dir die Seite aus. Willst du nach da gehen, dann gehe ich nach da. Hat er in Kauf genommen, dass er das schlechtere Geschäft macht. Heute würde man sagen, einen schlechten Deal gemacht. Aber für Gott war klar, dass diese Vorgehensweise am Ende der bessere Deal war. Vor den Menschen hat er versagt, Abraham. Wie konnte er als Ranghöherer auf sein gutes Weideland verzichten? Aber die Geschichte von Lot kennen wir, was danach passiert ist mit diesem Thema. Und wer ist derjenige, der von sich behaupten kann, jetzt, auch wenn er es nicht wollte, dass er viele Völker unter sich hat? Lot ist in die Geschichte eingegangen als derjenige, der es ausnutzen wollte und Abraham als derjenige, der gnädig war. Und ich wünsche mir, dass wir das erkennen, auch wenn wir hier bei uns manchmal merken, dass wir einen Vorteil verspielt haben, ehren wir doch Gott und darum geht es doch nur. Wenn wir erkannt haben, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Familie, es geht nicht um meine Gemeinde, es geht um Gottes Reich, dann lasst uns bitte so leben, wie es in Römer 11, 36 heißt. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.